Vielen Dank für die Begrüßung. Es ist immer schön, hier bei euch zu sein. Ich bin Kai Bienmüller, für die, die mich nicht kennen. Ich bin 36. Ja, 36, musste kurz überlegen. Ich habe mich wie 37 gefühlt. Aber nein, ich bin 36. Ich bin verheiratet mit Katha und habe zwei Kinder. Einmal Ellen, die ist 8 und einmal Pete, der ist 4. Die sind heute nicht da, weil wir heute Mittag in den Urlaub fahren. Wir wollten nach Kroatien, aber das habe ich gerade gecancelt. Nein, Quatsch, wir fahren zu unseren Familien nach Braunschweig. Da ist auch schön, da gibt es auch keine Salmonellen, so wie ich das absehen kann. Genau, ich habe studiert mit eurem Pastor, dem Timo. Wir haben zusammen angefangen und auch zusammen das beschlossen. Und direkt am Anfang unseres Studiums hatten wir ein Seminar, das hieß Baptistische Identität. Und da war die erste Aufgabe zu beschreiben, wie eine typisch baptistische Gemeinde ist. Und ich hatte keine Ahnung davon, ganz ehrlich. Ich wusste das nicht, ich bin nicht in einer typisch baptistischen Gemeinde groß geworden. Und wurde dann gefragt, da habe ich gesagt, keine Ahnung, ich wurde als Christ erzogen, nicht als Baptist. Und da war direkt schon mal so, So, wo kommst du her? Okay. Und das ist mir einfach so mitgegeben worden, dass ich nicht so eng baptistisch einfach geprägt bin. Und das hat auch zur Folge, dass wenn ich mich irgendwie mit Themen beschäftigen will, dass ich nicht nur in die baptistische Welt gucke, sondern dass ich auch mal gucke, wo kann ich mir denn jetzt mal wirklich eine Horizonterweiterung geben? Wo kann ich mal wirklich weit über den Tellerrand schauen? Und das war irgendwann mal, dass ich mich angemeldet habe für ein Seminar über Prophetie bei einer sehr charismatischen Anlage, oder wie auch immer man das nennt, ja, bei einem Ding. Da habe ich so ein Wochenendseminar halt belegt. Und dann hatten wir also dieses Seminar über Prophetie und es war wirklich cool. Und es war irgendwie, dass ich gedacht habe, ja, das habe ich schon mal gehört und manche Sachen habe ich noch nicht gehört. Und dann war ein Abend und das war eine sehr besondere Erfahrung. Ja, da war einer der Leiter, das war so ein stämmiger Typ, der hätte er Fell gehabt, dann wäre er Balu der Bär gewesen. Ja, dann wäre er richtig so, war auch so drauf von der Stimmung. Und hat dann eines Abends angefangen, in dieser Anbetungszeit ist er nach vorne gekommen und hat gewippt und hat halt mitgesungen. Und ich dachte, okay, das ist okay. So, jetzt geht, glaube ich, die Grenzerfahrung los. Und dann hat er halt gesungen und jetzt kommt, wir trinken heute Abend lebendiges Wasser. Und dann hat er gesagt, macht mal alle so und dann sollten wir alle so machen. Und ich hab nur so gemacht. Und dann hat er irgendwann wirklich... Das war so cool. Dann hat er angefangen so, gluck, 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 noch ein Schluck und so gemacht. Er hatte ja nichts in der Hand. Und es war so, ich war so hin und her gerissen zwischen mitmachen und so daneben stehen und beobachten. Ja, weil dann saßen da Leute in der ersten Reihe, die haben dann auch so getrunken und es war abgefahren einfach. Ne? Und dann hat er gesagt, komm, trink, Brüderlein, trink! Und hat die Sachen da rausgehauen, diese Sätze. Und ich war so zwischen, das ist cool und ich muss lachen und das glaubt mir keiner. Und das ist cool. Und ich habe viel mitgenommen aus diesem Seminar und war auch beeindruckt, einfach wie unterschiedlich man sein kann. Ja? Wie unterschiedlich man auch mit diesem Thema sein kann. Und ich dachte, warum denn nicht? Trink, Brüderlein, trink. Ja, ist eigentlich ein Sauflied, ja. Aber warum denn nicht, wenn es darum geht, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden wollen? Und das haben wir doch alle gleich, dass wir auftanken wollen in der Gegenwart Gottes, dass wir so viel wie möglich in uns aufnehmen wollen, einfach von dem, was Gott zu geben hat. Und um in diesem Bild vom lebendigen Wasser zu bleiben, wir wollen doch gefüllt werden mit diesem lebendigen Wasser, mit dieser Erfrischung, die Gott schenkt, bis wir überlaufen. Und Paulus hat uns auch dazu aufgefordert, er hat gesagt, berauscht euch nicht mit Wein, das macht zügellos, sondern lasst euch vom Geist erfüllen, besauft euch mit dem Geist. Ja, ganz platt gesagt. Lasst euch vom Geist erfüllen. Gerne. Ja, was spricht dagegen? Werden vielleicht die einen oder anderen sagen. Und in der Bibel wird da auch kein großes Geheimnis draus gemacht. Es ist ein Gebet weit weg. Wir können einfach Gott darum bitten, dass er uns mit dem Heiligen Geist erfüllt. Jesus hat uns dazu ermutigt. In Lukas 11, Vers 13 steht das, wenn nun schon ihr, die ihr vergleichsweise böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Es ist kein großes Rätselraten, es ist kein großes Geheimnis. Wir können beten darum, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt werden. Wir sollen es tun und Gott wird es geben. Weil selbst wenn wir unseren Kindern was geben, worum sie bitten, wird Gott es doch viel mehr machen. So wird das hier klar. Das ist also nicht die Frage, wie können wir vom Heiligen Geist erfüllt werden, sondern die Frage ist heute, wozu werden wir eigentlich vom Heiligen Geist erfüllt? Wozu erfahren wir Gottes Nähe, Gottes Zuspruch, wenn wir in den Gottesdienst kommen, wenn wir irgendwo auf Freizeiten sind, wenn wir auf Kongresse fahren oder einfach für uns in der Natur sind? Wozu werden wir beschenkt von Gott? Wozu werden wir erfüllt vom Heiligen Geist? Und in diesem Zusammenhang möchte ich heute mit euch zusammen ein paar Lebensabschnitte von Petrus angucken und sehen, was passiert mit diesem Mann, mit diesem Fischer, der an der Seite Jesu geht. Und der eines Tages derjenige ist, den Gott dazu bestimmt hat, die erste christliche Gemeinde zu gründen. Den Gott dazu berufen hat, der Fels zu sein, auf dem jede einzelne Gemeinde, die seitdem entsteht und die noch entstehen wird, gebaut ist. Ihr seid eine Gemeinde, die ist im Umbruch und die ist auf dem Weg. Und deswegen ist das so gut, jetzt zu sehen, was tut Gott an Petrus, was tut Jesus an Petrus auf diesem Weg, um ein Gemeindegründer und ein Gemeindefels zu sein. Und da habe ich drei Kapitel sozusagen das eingeteilt und wir gehen ein bisschen später los. Kapitel 1 heißt der Berg der Verklärung oder, das ist der Untertitel, so soll es für immer bleiben. Dieses erste Erlebnis, das geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem Petrus schon einiges erlebt hat. Er ist auch schon einige Zeit an der Seite Jesu mitgegangen und er hat gesehen, live miterlebt, wie 5000 Leute von 5 Broten und 2 Fischen satt geworden sind. Wie viele Leute sind beim Seefest immer? 50.000? 15.000. Also dreimal so viel. Also sagen wir, das ganze Seefest wird von 15 Broten und 6 Fischen satt. Ja, hochgerechnet. Habt ihr immer so viel? Dann, ihr verkauft gar kein Essen, ne? Bei euch müssen sie nur Energie verbrennen, glaube ich. War das nicht so? Genau, also er hat dieses Wunder erlebt, dass viel zu viele Menschen von viel zu wenig Essen satt geworden sind. Er ist mitten im Sturm auf dem Wasser gegangen. Er hat gesehen, wie dieser Sturm auf den Befehl Jesu hin komplett sich gelegt hat und das Wasser spiegelglatt war. Er hat gesehen, wie unheilbar Kranke gesund wurden und wie sogar Tote auferstanden sind. Er hat es gesehen, er hat es erlebt, er war dabei. Und jetzt geschieht Folgendes. In Lukas 9, 28 bis 36 lesen wir davon. 8 Tage, nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich sein Gesicht und seine Kleider wurden leuchtend weiß. Und dann standen auf einmal 2 Männer neben ihm und redeten mit ihm. Es waren Mose und Elia. Sie erschienen im himmlischen Glanz und sprachen mit ihm über das Ende, das er nach Gottes Plan in Jerusalem nehmen sollte. Petrus und die 2 anderen Jünger waren in tiefen Schlaf gefallen. Und als sie aufwachten, sahen sie Jesus in seinem himmlischen Glanz und die 2 Männer, die bei ihm standen. Als die beiden von Jesus weggehen wollten, sagte Petrus zu Jesus, wie gut, dass wir hier sind, Herr. Wir wollen 3 Zelte aufschlagen, 1 für dich, 1 für Mose und 1 für Elia. Das ist so schön an dieser Stelle, da steht, er wusste nicht, was er da redete. Noch während Petrus das sagte, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf Jesus und auf Mose und Elia. Die 3 wurden ganz eingehüllt von der Wolke und die Jünger bekamen Angst. Eine Stimme aus der Wolke sagte, dies ist mein Sohn, ihn habe ich erwählt, auf ihn sollt ihr hören. Und nachdem die Stimme das gesagt hatte, war nur noch Jesus allein zu sehen. Die 3 Jünger behielten das alles für sich und erzählten damals niemandem, was sie gesehen hatten. Was für ein Erlebnis. Wie spektakulär ist dieses Erlebnis. Ja, eben schläft er noch, schnarchend vielleicht auf dem Berg. Und plötzlich geht das Licht an und ein himmlisches Licht leuchtet da und es ist nicht mehr nur Jesus da, der betet, sondern auf einmal 2 Personen mehr und zwar Mose und Elia. Jesus selber strahlt, so wird es beschrieben, ja, so wie man es aus den alten Geschichten hört, so als Mose vom Berg gekommen ist, hat sein Gesicht geleuchtet, die Leute haben sich erschreckt, weil es unnormal war. Und Petrus sitzt da, sind drei und die leuchten. Verrückt. Und ohne es zu ahnen, haben sie sich hingelegt und wurden wach in der Gegenwart Gottes. In dieser erdrückenden, auch angstmachenden Gegenwart Gottes. Es steht, die hatten Angst. Natürlich. Sie stehen in dieser Wolke der Herrlichkeit Gottes, wie wir sie auch aus den Erzählungen aus dem Alten Testament kennen. Und ohne irgendeine Ahnung zu haben, was da passiert, besinnt sich Petrus auf seine Reflexe und sein erster Reflex ist, so soll's bleiben. So muss das jetzt für immer sein. Alles, was ich mir je gewünscht habe, ist jetzt da. Ich bin in der Gegenwart Gottes. Ich will hier nie wieder weg. Jesus, gut, dass wir hier sind. Ich baue drei Zelte. Eins für dich, eins für Mose, eins für Elia. Wir schlafen draußen, kein Problem. Ist warm, ist hell. Alles gut, so soll's für immer bleiben. Petrus macht das oder will das machen, was wir, glaube ich, alle machen würden, die diese große Sehnsucht nach Gottes Gegenwart haben und die endlich gestillt wird. So soll's bleiben, das will ich behalten, ich will's festhalten. Und wenn du mal auf einer Freizeit warst, auf dem BAM, keine Ahnung, in Kroatien auf einer Freizeit, auf einem Kongress, wo auch immer, hier im Gottesdienst jede Woche, ja, du kommst nach Hause und du denkst, ich will das mitnehmen, ich will das, dieses Gefühl, ich will diese Erfülltheit, wenn es das Wort gibt, ja, will ich mitnehmen, ich will es bewahren, ich will es konservieren. Kennt ihr das Gefühl? Und dann, mit Salmonellen sind das der Hammertrigger, dann geht es ganz schnell, aber der Alltag reicht auch manchmal, ja, dann dauert es so 2 Tage, 3 Tage und so langsam ist die Bewegung wieder raus, der Flow ist raus. Und dann bist du auf einmal wieder am Boden angekommen. Ja, und Petrus will das nicht. Er will, dass es so bleibt. Wir wollen, dass es so bleibt, weil diese Sehnsucht nach Gott so tief in unserem Herzen verankert ist. Wir vermissen diese ständig spürbare Nähe. Es ist wie Heimweh. Und wenn wir es dann haben, dann ist es wie zu Hause sein. Das wollen wir doch nicht aufgeben. Als Petrus Jesus vorschlägt, Hütten zu bauen, um für immer da bleiben zu können, macht Jesus ihm das nicht mit Worten, aber irgendwie wortlos deutlich, dass das nicht geht. So, nein, mein Freund, deswegen sind wir gar nicht hier. Jesus ist da, um vorbereitet zu werden für seinen Dienst, für seinen Weg zum Kreuz. Die anderen schauen erstmal zu, aber sind auch nicht ohne Grund da. Petrus will das konservieren, er will es festhalten, er will erfüllt bleiben, aber Jesus macht klar, nee, es geht wieder runter, es geht hier wieder weg. Und wir lesen nicht, ob Petrus das sofort versteht. Ich schätze mal nicht sofort, aber er lernt eine Lektion, wenn man so will, daraus. Nämlich diese erste Lektion, ich werde nicht von Gott oder von dem Heiligen Geist erfüllt, um ihn für mich zu behalten, um ihn für mich zu konservieren. Er wird sich gefragt haben, aber wozu denn dann? Wozu erlebe ich sowas? Wozu wird man von der Gegenwart Gottes so erfüllt? Im 2. Korinther 3, 17 bis 18 steht's: Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden dadurch verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Es steht also, dass der Heilige Geist in uns Veränderungen bewirkt. Es ist also irgendwas, was der Heilige Geist mit uns macht. Er verwandelt uns, dass wir in unserem Denken, in unserem Empfinden, in dem, was wir tun, in unseren Reflexen, Jesus ähnlicher werden. Und das ist gut. Aber das geschieht nicht für uns, damit wir toller werden, angesehener werden, sondern es geschieht für etwas anderes. Kapitel 2. Die Lebensschule oder durch Krisen verändert. Wir springen jetzt, wir klappern ein paar Stationen im Leben von Petrus ab. Wir springen ein bisschen, um diese Lebensschule oder auch diese Verwandlung, die Petrus durchmacht, besser nachvollziehen zu können. Ich habe das jetzt nochmal unterteilt. Das erste habe ich kurz überschrieben mit Versagen und Beschämung. Petrus war einer, der war immer ganz nah dran an Jesus. Ja, wenn Jesus nicht alle 12 Jünger mitgenommen hat, dann hat er immer nur 3 mitgenommen. Das waren immer Petrus, Johannes und Jakobus, wie auch auf dem Berg. So. Und Petrus war nicht dieser zurückhaltende Typ. Ja, vielleicht kann man sagen, dass er zu Beginn dieser ungehobelte Klotz war. Der hat erstmal das Maul aufgerissen und dann nachgedacht. Ich finde sowas sympathisch. Petrus war mittendrin in dem Streit. Davon wird berichtet, es gab so ein Gemenge unter den Jüngern. Die haben sich gestritten, wer im Himmel an der Seite von Jesus sitzen darf. Die haben sich um Platz gestritten. Ich habe mich mit eurem Pastor manchmal um Plätze gestritten. Ich kenne das, aber nicht um den Platz an Jesu Seite, wo, wenn man besser sitzt zum Essen. Aber die Jünger haben gestritten. Ja, ich will an der Seite von Jesus sitzen. Nein, ich will an der Seite von Jesus sitzen. Richtig, wie Kinder haben sie sich gestritten. Petrus war mittendrin, hat rumgetönt. Mit diesem Selbstverständnis, ich habe es verdient. Bin immer dabei. Er hat im Eifer des Gefechts hat er geschworen, wenn sich die ganze Welt gegen dich stellt, Jesus, ich bleibe. Und er hat Jesus fast weggeschubst, als der in der Nacht, bevor er verraten wurde, ihm die Füße waschen wurde. So, nein, lass das. Hat ihn nicht getreten natürlich, aber er wollte das nicht. Nee. Musste es dann doch zähneknirschend hinnehmen. Aber der hat erst geredet, der hat erst reagiert. Und das zeigt uns so ein bisschen, wie Petrus einerseits war von seinem Verhalten, aber auch wie er gerne sein wollte. Nummer eins, der Treue, der Zuverlässige, der Starke. Der an der rechten Seite Jesu, sitzt. Und als es hart auf hart kam, da waren das alles nur leere Worte. Da versagte er. Und als sich die ganze Welt gegen Jesus gewendet hat, versteckte er sich, ist rumgeschlichen, hat gelogen, als sie ihn gefragt haben, ey, Moment mal, hast du dich auch da? 5 Brote mitverteilt? Nee. Stimme vielleicht verstellt, ja, damit er nicht erkannt wird. Und dann sieht er in diesem Innenhof Jesus ins Gesicht und Jesus sieht ihn an und Petrus rennt weg. Und das war das letzte Mal, dass die beiden sich gesehen haben. Bevor Jesus dann gekreuzigt wurde und gestorben ist. Was für ein schreckliches Ende von dieser Freundschaft. Was für ein beschämender Moment, als Petrus Jesus in die Augen sieht und wir wissen nicht, wie Jesus geguckt hat. Ich glaube nicht vorwurfsvoll, aber Petrus konnte das nicht. Konnte mit seinem eigenen Versagen nicht umgehen. Und wahrscheinlich hallen ihm auf der Flucht all diese großen Töne, die er gespuckt hat, im Kopf noch rum. Du hast gesagt, du bist da, aber jetzt rennst du weg. Wir wissen nicht, wohin er sich flüchtet. Vielleicht sieht er vom Weiten noch, wie Jesus den Berg hochgetrieben wird. Vielleicht sieht er noch, wie Johannes an der Seite Jesu ist. Der hat nicht das Maul so groß aufgemacht, aber der ist da. Sogar die beiden Marias sind da, aber nicht er. Und vielleicht hört er noch Jesus schreien. Und da sitzt er jetzt. Er hat versagt, er hat seinen Freund verlassen und der ist zutiefst beschämt. Und es geht weiter. Die Lebensschule ist gnadenlos zu Petrus. Verlust. Die nächste kleine Überschrift. Wahrscheinlich kriegt er den Rest mit. Ja, das Gelächter von den Römern, wie sich der Himmel verfinstert. Vielleicht hört er Jesus schreien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vielleicht dichtet er sich selber hinzu, warum hast du mich verlassen, so wie Petrus? Sein Freund, sein Herr Jesus ist verlassen, nicht nur von ihm, wie er dachte, seinem besten Freund, sondern von Gott selbst. Wie passt das zusammen? Wie kann das sein? Er war doch der Retter. Ich habe es ihm doch bekannt. Ich habe es geglaubt. Wie kann er tot sein? Er hat das, glaube ich, mal gesagt. Aber es macht doch keinen Sinn. Und Sinn ist das richtige Wort. In dem Moment, in dem er von Jesus getrennt wird, verliert Petrus Leben jeglichen Sinn. Er hat alles auf diese Karte Jesus gesetzt und seine Karte, der Grund, auf dem er steht, er stirbt am Kreuz. Was soll er jetzt machen? Wo soll er jetzt hin? Auf einmal macht sein Leben doch gar keinen Sinn mehr. Hier sitzt Petrus verloren, im Verlust seines ganzen Lebenssinns. Vergebung und Berufung. Er muss das aushalten. Wir kennen immer die Geschichte, wir lesen das und am Ende wird alles gut. Aber diese Tage dazwischen, die sind so schwer auszuhalten. Es hat 3 Tage gedauert, bis Jesus auferstanden ist. Was müssen sie da gemacht haben? Völlig desillusioniert, entsetzt, von dem Leid, was sie sehen mussten oder von dem sie hören. Sie finden irgendwie zusammen. Vielleicht wird Petrus mit seiner Flucht konfrontiert. Johannes fragt ihn, wo bist du gewesen? Vielleicht reicht ihm auch nur der Blick von Johannes. 3 Tage mit dieser Spannung später kommt Maria reingerannt und sagt, er ist weg. Und die denken natürlich nicht, die Auferstehung hat stattgefunden. Sie denken, nein, da hat jemand auch noch die Leiche von Jesus geklaut. Und sie rennen los. Petrus und Johannes. Und im Johannes-Evangelium steht, dass Johannes schneller laufen kann als Petrus. Und so dieses, wenn ich schon nicht Jesus beistehen konnte, dann noch wenigstens kann ich seine Würde bewahren. Oh nein, jetzt ist Johannes wieder schneller als ich. Dieser blöde Johannes. Und eigentlich heißt das ja nur so, warum kann ich jetzt nicht mal was tun? Wenigstens noch irgendwie was für meinen Freund machen. Wiedergutmachung. Und als Petrus ankommt, verändert sich für ihn irgendwie alles. Sie waren ja keine Grabschänder oder Räuber am Werk. Die Leiche ist weg, aber irgendwie sieht alles friedlich aus. Nicht aufgebrochen. Aber sie können auch erstmal nichts tun und sie gehen zurück und sie verbarrikadieren sich wieder. Ziehen sich noch mehr zurück, ziehen die Fenster und Türen zu, Fensterläden und sind da. Vielleicht hält das jetzt nach. Vielleicht merken sie, oh Mann, Jesus fehlt, aber nicht nur Jesus, auch Judas, unser Freund, der hat uns verraten. Vielleicht kommt das noch mit rein. Vielleicht sind sie von Angst wie gelähmt, weil die Juden draußen nach ihnen suchen. Warum sollten sie sich sonst so einsperren? Und alles wird auf den Kopf gestellt, als sie da hocken und auf einmal in ihrer Mitte Jesus erscheint. Steht nicht, die Tür geht auf, sondern er steht auf einmal mitten unter ihnen. Durch diese Verbarrikadierung durch kommt Jesus rein. Und was geht in Petrus vor? Vielleicht denkt, Jesus! Und da, oh nein, Jesus! Weil er sich daran erinnert, wie die beiden auseinandergegangen sind. Vielleicht denkt er, jetzt gibt es die Strafe, die ich verdient habe. Und diese Spannung wird auch erstmal nicht aufgelöst, denn Jesus spricht zwar, aber er verschwindet auch wieder. Wir lesen nicht davon, dass sie ein genaueres Gespräch haben. Jesus erscheint mal hier und mal da. Und erst ein paar Tage später kommt es zu einem Gespräch zwischen den beiden am See, am frühen Morgen beim Frühstück. Petrus und ein paar andere Jünger sind da und sie sitzen da. Und Jesus und Petrus essen. Und hier bei diesem Essen versteht Petrus, was Gnade bedeutet. Weil nicht ein Vorwurf kommt von Jesus, sondern vielmehr Verständnis und dieses Vergeben. Und er erfährt die Gnade. Der Fels, auf dem alle Gemeinden gebaut wurden, versteht Gnade an diesem Morgen. Das muss er lernen. Und er versteht noch mehr, nämlich, dass er die Berufung hat, Gemeinden zu bauen, Menschen von Jesus zu erzählen und ihnen zu helfen, so zu werden wie Jesus. Er erlebt seine Berufung. Was für ein turbulentes Leben. Petrus wurde verändert, aber nicht für sich selbst. Die Zeit an der Seite Jesu und auch diese Lebensschule mit einem Versagen, aber auch mit dieser Begnadigung am Ende, mit dieser Berufung am Ende, haben ihn verwandelt, haben ihn Jesus ähnlicher gemacht, sein Herz weicher gemacht. Seine Niederlagen, Verluste, all das, es wurden zu Dienern des Heiligen Geistes, um Petrus Jesus ähnlicher zu machen. Er wurde demütiger, er wurde gnädiger, er wurde fokussierter in seinen Anliegen. Und der falsche Stolz, das falsche Selbstbild, auch vielleicht die falschen Prioritäten, das wurde ihm genommen in dieser Zeit, durch jede einzelne Station, manchmal auf die harte Tour. Und zu dem Zeitpunkt, wo Jesus vor ihm steht, ihm noch den Auftrag mitgibt, in alle Welt hinauszugehen und die Leute zu Jüngern zu machen, zu taufen, sie zu begleiten, da steht ein anderer Petrus auf diesem Hügel, als noch damals am See, als er gesagt hat, ja, ich folge dir nach, Jesus. Er hat eine Lektion gelernt und die können wir auch lernen. Das heißt, meine Lebensgeschichte mit allen Höhen und Tiefen ist durch die Gnade Jesu ein Bediensteter des Heiligen Geistes, um mich Jesus ähnlicher zu machen. meine Rückschläge, all das sind Diener des Heiligen Geistes, um mich zu verändern, um mich Jesus ähnlicher zu machen. Petrus hat eine heilige Veränderung erlebt. Aber immer noch die Frage, wofür eigentlich? Kapitel 3, das Pfingstereignis oder der Aha-Effekt. Jesus selbst hat das oft angekündigt, dass er nicht ewig bei den Jüngern bleiben wird, aber er kündigte ihnen auch diesen Beistand an. In Johannes 7, 37b bis 39 sagt Jesus zu seinen Jüngern oder zu mehreren Leuten: Wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Gluck, 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 noch ein Schluck. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Und kurz vor seiner Himmelfahrt, der wirklich letzten direkten Begegnung mit den Jüngern, sagte Jesus, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt. Und diese Worte waren bestimmt immer wieder Thema unter den Jüngern. Als er ihnen diesen Missionsauftrag gab, sagte er auch, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Und dann kam dieser Morgen des Pfingstereignisses, das wussten die ja vorher nicht. Es war ein Morgen, wo sie einfach wieder zusammensaßen, aber durch Jesus ermutigt wieder mit neuem Wind irgendwie, mit neuer Kraft, neuem Mut und Vertrauen. Und es passiert was, was sie noch nie gesehen haben. Und sie haben einiges gesehen, aber das kannten sie noch nicht. Es kommen Feuerflammen von oben und setzen sich auf sie nieder und sie fangen an, in verschiedenen Sprachen zu reden. Paulus erklärt das später. Ja, es ist eine der Gaben, eines der Geschenke, eine der Fähigkeiten, die der Heilige Geist schenkt, wenn er auf die kommt, die an Jesus glauben. Das wissen wir heute. Das wussten die ja noch nicht damals. Haben in verschiedenen Sprachen gebetet, wurden vom Heiligen Geist erfüllt, jeder Einzelne. Und Petrus weiß, was jetzt zu tun ist. Plötzlich macht alles Sinn. Er hat diesen Aha-Effekt. Das Verklärungserlebnis auf dem Berg, die vielen harten Lektionen, die er lernen musste, die Verheißung des Heiligen Geistes von Jesus zwischendurch. Und er weiß auf einmal, das geschieht nicht für mich. Und dann sieht er die Leute vor dem Haus zusammenkommen, die wundern sich, was ist denn da oben los? Was ist denn da für ein Gerangel, für ein Getümmel? Warum höre ich die Leute in meiner Sprache reden? Waren viele Leute aus vielen verschiedenen Völkern da und die hören da 11 Leute oder 12 Leute in ihrer Sprache reden. Oder ein paar davon. Was ist denn jetzt los? Manche sagen, die sind besoffen. Ja, die gucken trotzdem, weil es sehr spannend ist, wenn Besoffene lustige Sachen machen. Aber das stört Petrus nicht. Er sieht die Menschen, die von Jesus nichts wissen, und er weiß, was zu tun ist. Und das ist dieser Gänsehautmoment. Und wir lesen das in Apostelgeschichte 14. 14? 14, ne? 2. Vers 14. Sage ich doch. Dieser Gänsehautmoment. Jetzt trat Petrus zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er: Ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch was zu sagen und ihr müsst das unbedingt hören. Hört mir zu. Die Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr denkt. Es ist doch erst 9 Uhr morgens. Was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben, die Älteren prophetische Träume. Und jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ihr Leute von Israel, hört her! Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt, außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Zwischennote, wir stehen hier und wir haben es alle mitgesehen. Wir haben es alle live erlebt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange vorher. Er selbst hat es so geplant. Jesus wurde verraten und ausgeliefert und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Aber Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit, hat ihn auferweckt. Der Tod hatte keine Macht über ihn und er konnte ihn auch nicht festhalten. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen dafür. Er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Und diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen und das ist es, was ihr hier seht und hört. Es steht fest und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Retter gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was für ein heiliger Moment! Petrus erzählt, was er in seinem Leben gesehen hat. Er erzählt von Jesus, was Jesus in seinem Leben getan hat und im Leben von anderen. Das Evangelium. Und dieser Moment, der war lange im Voraus von Gott geplant gewesen, vorbereitet. Und diese ganzen Kapitel in Petrus' Leben waren nötig, um ihn an diesem Morgen in diese Berufung zu führen, das verstehen zu lassen und das zu akzeptieren. Er wurde von Kapitel zu Kapitel, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelt in das Bild seines Herrn. Und die Leute hängen an seinen Lippen, wie die Leute an den Lippen Jesu gehangen haben. Und er hat die letzte Lektion gelernt. Ich werde vom Heiligen Geist erfüllt und verändert um der Menschen willen, die das Evangelium von Jesus Christus nicht kennen. Er wurde an diesem Morgen dazu erfüllt, um das Evangelium zu verkünden. Er will die Kraft des Heiligen Geistes nicht mehr für sich behalten, nicht mehr im verschlossenen Raum drin behalten. Das war mal. Jetzt will Petrus aus der Kraft, die er daraus geschöpft hat, handeln. Und das tut er. Das können wir danach nachlesen. Aber das könnt ihr zu Hause machen. Für uns als Leute, die Jesus nachfolgen und für euch als Gemeinde, die im Umbruch ist, die spannende Zeiten hinter sich hat und spannende Zeiten vor sich hat, steckt so viel drin in diesem Weg, den Petrus geht, was wir uns abgucken können. Jesus gibt uns nicht den Heiligen Geist. Er berührt uns nicht, er spricht nicht zu uns, er wirkt nicht in unserem Leben, damit wir es für uns behalten und damit wir es schön haben oder wir zusammen schön haben. Wir begegnen Gott und er lässt sich finden. Er wirkt an uns, wenn wir darum bitten. Und dann, um uns gegenseitig aufzubauen, um uns gegenseitig zu ermutigen. Aber wenn wir uns gegenseitig ermutigen und aufbauen in seinem Namen, dann bedeutet das auch, dass wir zusammen die Leute draußen erreichen und die Leute draußen im Blick erhalten. Dass wir das nicht nur hier für uns machen. Oh, hast du toll heute gemacht. Oh, der Kaffee, wow. Ja, und auch das andere ermutigen. Ja, sondern wenn ihr euch gegenseitig stärkt und ermutigt, dann hat das zur Folge, dass ihr wirksamer werdet. Noch wirksamer. Wir sollen nichts für uns behalten. Die Kraft, die wir bekommen, die Emotionen, ja, dieses Karussell, was wir manchmal im Leben auch erleben, wie du es erzählt hast, zum Beispiel von dieser Freizeit. Ja, die Veränderung, die wir durchmachen, die Heilung, das Glück, was wir erfahren, die Liebe und alles andere, das sollen wir teilen. Damit sollen wir großzügig sein und so selbstlos, wie Jesus war und so selbstlos und großzügig, wie der Heilige Geist uns gegeben wird vom liebenden Vater. So großzügig sollen wir sein und das rauslassen. Es müssen keine komischen Momente sein, aber es reicht diese Offenheit und dieser Wille, zu sagen, ich möchte das mit jemandem teilen, der davon keine Ahnung hat. Dann werdet ihr dahin geführt werden, das glaube ich ganz fest. Ich würde gerne mit euch zusammen beten. Vater, wir danken dir dafür, dass du jeden Einzelnen von uns im Blick hast. Und wir legen dir unser ganzes Leben hin, auch wenn du es siehst und kennst und du weißt auch, was noch kommt. Und wir danken dir, dass wir durch Petrus lernen dürfen, dass all das in deinem Licht gesehen wird. Dass auch die schweren Kapitel, auch das, was, wo wir selber versagt haben, wo wir selber aber auch Unrecht erlebt haben, oder Herr, dass das alles dazu dient, dass wir dir ähnlicher gemacht werden. Dass das alles dazu dient, dass unser Herz verändert wird. Und da, wo wir vielleicht bitter geworden sind durch manche Erlebnisse oder da, wo wir vielleicht einfach nicht den richtigen Weg eingeschlagen haben, Herr, dann nimm uns das weg. Spül das aus mit deinem lebendigen Wasser. Und lass es uns sehen, wie es ist, nämlich, dass du an uns arbeitest und dass du uns veränderst. Und hilf uns dann, diesen nächsten Schritt zu gehen, dass wir nicht das nur für uns behalten und uns darüber freuen, sondern dass wir das weitergeben, dass wir davon erzählen und dass unser Leben ja einfach nach außen hin von dir erzählt. Da, wo wir arbeiten, da, wo wir in die Schule gehen, da, wo wir einfach sind in unserem Alltag, Herr. Nicht erzwungen und auch nicht aufgesetzt. Lass uns da deine Zeugen sein, so wie Petrus das erleben durfte an Pfingsten. Erfüll uns auch, damit wir ganz natürlich und mit ganzer Klarheit von dir erzählen können und von dem erzählen können, was du in unserem Leben tust. Wir laden dich ein, dass du weiter an uns wirkst und uns auch dahin führst. In deinem Namen beten wir. Amen.